So, gestartet. Ja, hallo, grüß dich, Steff, zur Wiederkehr auf meinen Kanal. Finde ich richtig cool, dass du da bist. Geht's dir gut?
Sehr grüßt. Ja, alles bestens. Danke für den Invite. Selber passt alles.
Bei mir passt alles großartig. Wir haben ja jetzt ein bisschen telefoniert, nachdem die letzte Folge so großartig gelaufen ist, dass wir gesagt haben, hey, wir könnten ja da was Langfristigeres machen, wir könnten ein bisschen was Routinemäßiges machen und machen jetzt einfach da so ein wöchentliches Format, eigentlich sogar zweimal die Woche. Wir haben es vorgenommen, okay, jetzt zweimal die Woche, einmal bei meinem Kanal, einmal bei deinem Kanal zu machen, wo wir einfach ein bisschen über Nachrichten reden, über Aktien reden, über Inflation reden, über was auch immer reden. Also bei mir geht es großteils logischerweise über Bitcoin und Tesla. Das sind meine zwei größten Investments und meine zwei größten Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Aber immer wieder auch andere Themen reingestreut. Und genau, beim Steff wird es dann wahrscheinlich ein bisschen um was anderes auch noch gehen. Aber das werden wir dann
wahrscheinlich. Könnte wahrscheinlich noch ein bisschen aktienlastiger generell werden, vielleicht ein bisschen breiter gestreuter, weil ihr da in viele Unternehmen, sage ich mal, reingeschaut habt und alles rund um die Themen, ja. Alles ja, eigentlich rund um Finanzen, was uns beide interessiert und halt Richtung Technologie an oder so.
Ja, ich freue mich schon voll drauf und wir haben heute richtig geile Nachricht gleich am Anfang. Ich weiß nicht, ob das, du hast das auf jeden Fall mitgekriegt mit El Salvador, oder? Die El Salvador ja. Haben ja nicht nur jetzt aktiv Bitcoin als Zahlungsmittel eingeführt, also sprich, wenn du jetzt mit Bitcoin dort zahlst, das nennt man so Legal Tender, musst du jetzt keine Kapitalertragsteuern zahlen. Weil normalerweise, wenn du Bitcoin verkaufst oder gegen einen anderen Coin eintauscht oder so weiter, in Österreich zumindest oder fast überall anders, musst du Kapitalertragsteuern zahlen. Aber sie haben es jetzt Bitcoin als Währung definiert und damit ist es einfach Währung und du musst keine Steuern zahlen, wenn du was kaufst damit. Und nicht nur das, dass das ermöglicht haben, sondern auch, dass die Geschäfte dazu zwingen, Bitcoin zu akzeptieren. Und das fällt mir jetzt gerade ein. Und vielleicht kannst du kurz sagen, was du dazu denkst, beziehungsweise was dir so eingefallen ist.
Ja, also wenn ich es gehört habe, natürlich mega geil, muss ich ganz klar sagen. Ich finde es mega spannend, dass wirklich so ein Schritt überhaupt gewagt wird. Und ich glaube, das zeigt einfach genau das, was viele bei uns oder in die reicheren Länder, sage ich, bei uns, wo es keine großartigen Probleme in dem Sinne gibt, eigentlich erst einmal begreifen müssen, aber nie verstanden haben, dass eigentlich so eine Währung wie Bitcoin, ich sage jetzt einfach einmal Währung, man lässt sich drüber streiten, ob es jetzt ein Wertspeicher ist, Währung oder ein Scam, wie viele behaupten, auch wenn wir uns, glaube ich, beide einig sind, dass es nicht so ist. Aber natürlich, glaube ich, haben das eben viele bei uns noch nicht verstanden, dass gerade in Ländern, wo eben die eigene Währung relativ instabil ist, genau so eine Möglichkeit braucht wird, ja. Und ich finde es halt extrem spannend, dass die jetzt einen Schritt gewagt haben und ich glaube, ja, die Adoption geht einfach so weiter. Was sagst du dazu?
Ist richtig cool und ich wollte das einfach nur kurz sagen, wenn man bei Google eingibt El Salvador und dann sich diesen normalen Ding anschaut, was immer bei den Ländern gibt, steht jetzt unten bei der Währung, da wenn du das siehst, Bitcoin.
Ja,
wie sick ist das? Wie krass ist es, dass da jetzt bei Google dieser Eindruck geändert worden ist und dass da einfach bei Währung Bitcoin steht? Und das ist, du hast voll recht, meines Erachtens ist für mich Bitcoin gar keine Währung, also so zumindest jetzt noch nicht. Es hat absolut noch nicht die Phase erreicht, wo es eigentlich eine Währung wird. Und darum hat mich das enorm überrascht, dass jetzt schon Länder anfangen, das tatsächlich auch als Währung zu akzeptieren und nicht nur als Asset zu kaufen. Im Gegenteil, so wie du es vorher angesprochen hast, im Gegensatz zu wie du es vorher angesprochen hast, es macht Sinn, weil wir in Europa, in Amerika und so, da ist Bitcoin so ein bisschen ein Luxusgut, weil wir haben eine relativ starke Währung, keine starke Währung, aber im Vergleich zu allen anderen Fiat-Währungen, sagen wir mal, eine relativ starke Währung. Und dadurch sind wir nicht so gezwungen dazu, dass wir das unbedingt nutzen, weil die Inflation ist so hoch und frisst viel Wecker, aber halt nicht in dem Tempo, wo es vielleicht in Südamerika, in El Salvador, in Brasilien, in Venezuela oder so abgeht. Und man sieht halt, El Salvador hat einen charismatischen Leader mit dem, wie heißt der, Nayib Bukele oder so heißt er, oder? Ich glaube, dieser
irgendwie so, glaube ich, ja.
Typ, der das jetzt durchgesetzt hat. Und du siehst du, okay, der hat die Idee verstanden von Bitcoin, hat sie beim Jack Mallers informiert, okay, wie funktioniert das, wie kann man sowas umsetzen. Und der hat das dann einfach durchgezogen und der hat auch die Mehrheit relativ schnell gefunden. Und der möchte auch viel weitergehen. Der möchte zum Beispiel bei den Vulkanen anfangen, Mining-Operationen aufzubauen, weil diese thermische Energie bei den Vulkanen eigentlich verloren geht. Also ich finde es wahnsinnig spannend, was da passiert. Und man sieht, man hat ja schon gehört, okay, Paraguay könnte bald nachfolgen, Brasilien könnte bald nachfolgen. Und das ist schon so ein kleiner Trend, so ein kleiner Würfel, ein kleiner Domino, der umgefallen ist, den ich nicht erwartet habe, dass so früh fällt. Also die Unternehmen mit letztem Jahr haben wir doch dieser große Schritt. Und es wird jetzt einfach diese weitergehen. Vielleicht haben wir irgendwie von Facebook oder sowas, dass die jetzt kaufen oder in die Richtung einfach. Aber dass wir jetzt das erste Land haben, das offiziell doch sagt, okay, das ist Legal Tender, das machen wir jetzt. Das hat mich überrascht vom Tempo her, vom Timing auch her. Ich habe das eigentlich erst so in 2 bis 5 Jahren so erwartet.
Ja, mich auch auf jeden Fall. Also ich hätte mir viel erwartet, aber das auf keinen Fall, dass das jetzt so ist. Und vor allem auch, wie du sagst, Unternehmen letztes Jahr oder dieses Jahr auch immer mehr. Natürlich könnte man sagen, ein paar größere werden gut für, sage ich mal, notwendigen Push noch, aber in der Zeit, wenn du mich jetzt fragst, wie das Ganze gerade aussieht. Aber was mich vor allem fasziniert bei El Salvador, wie du vorher schon angesprochen hast, dass nicht nur sagen, okay, wir akzeptieren Bitcoin als Währung, sondern Bitcoin muss als Währung akzeptiert werden, überall, wo es möglich ist bei uns. Das finde ich schon extrem spannend.
Und vor allem die Implikationen, was das heißt, sie müssen jetzt auch an Bitcoin, also sie werden auch einen Bitcoin-Fonds, so einen Bitcoin-Trust-Fonds oder so machen, wo jetzt in erster Linie mal 150 Millionen US-Dollar Wert in Bitcoin drinnen stecken wird, um die Liquidität zu garantieren für die ganzen Supermärkte und so. Und damit ist eigentlich El Salvador auch das erste öffentlich bekannte Land, das dann auch tatsächlich Bitcoin kauft, weil es halt für das Gesetz, um es umzusetzen, auch das brauchen. Und das ist schon, also das ist so ein großer Schritt, sage ich mal. Und ganz gut,
auf jeden Fall.
Ganz gut dazu passt tatsächlich auch die nächste Story, das Bitcoin Lightning Netzwerk Integration auf Twitter. Ich habe mir zuerst gedacht, okay, das kommt irgendwie so aus dem Nichts. Und dann habe ich gesehen, dass es eigentlich voll viel Sinn macht. Und Jack Dorsey hat da, wie man eh da sieht, getwittert, okay, es ist nur mehr eine Frage der Zeit. Und das ist eine Applikation, also Implikation, was mich enorm, enorm bullish macht, weil es da nicht nur darum geht, dass Twitter da jetzt irgendwas einbaut und man dann vielleicht ein bisschen herumschicken kann, Bitcoin relativ günstig auf Twitter, sondern vor allem auch, weil es so große Player wie Google, wie Facebook und so weiter enorm unter Druck setzt, aber auch wie Apple und so. Weil wenn Twitter das anfängt und dann auf einmal, hey, wollen sie Bitcoiner, so Bitcoin ein bisschen herumschicken auf Twitter, kommen vielleicht mehr auf die Plattform. Einer, der nun nicht auf Twitter war, aber Bitcoin hat und das mal probieren möchte, kommt auf die Plattform und dann etabliert sich das ein bisschen und vielleicht macht dann der Jack Dorsey ein bisschen die Integration Square und Twitter, weil er ist ja der CEO von beiden Unternehmen und dann kann er da auf einmal so ein mächtiges Netzwerk und Bank im Internet mit einer wahnsinnig starken Währung als Fundament mit Bitcoin entstehen, wo dann auf einmal Facebook und Google und so auf einmal hinterher schauen, sprich es setzt diese kleine Implikation setzt ja auch diesen großen Player enorm unter Druck, dass die auch möglichst bald sich da Sachen überlegen und dann mit eigenen Lösungen rauskommen. Wie siehst du das? Weil du bist ja auch, glaube ich, ein großer Facebook-Investor.
Ja, also ich sehe das genau gleich. Ich finde es natürlich mega. Ich bin für alles, was Innovation bringt. Ja, also muss ich im ersten Sinne so sagen, ja. Wenn du es oft hast, okay, irgendwo dann irgendwelche sinnlosen oder nicht sinnlos, aber vielleicht überflüssigen Jobs werden gestrichen, immer Innovation, wir sind besser geworden, wir sind immer weitergekommen und genau das sind wir immer für den Weg, ja. Und da sehe ich es eben genau gleich und wenn irgendwer den Stein ins Rollen, dann werden früher oder später andere nachfolgen müssen, wenn es einen Sinn macht, sage ich halt ganz einfach. Und ja, gleich so wie es allgemein bei Technologie ab die letzten Jahrzehnte, kann man jetzt schon fast sagen. Wenn man sieht, ist die Richtung geht dahin, dann glaube ich, möchte man nicht der sein, was eben sagt, okay, na, wird sowieso nichts und sie selber out of business bringt dadurch, weil sie ist ja ihre Gefahr auch, wenn ich sie, ein anderer hat so viel Erfolg damit, die Leute verlangen eigentlich danach, die Leute wollen das haben, die Leute wollen die Richtung gehen, die haben Zustimmung für das, aber man selber verweigert ihnen das. Dann wird es eben irgendjemand anderen geben, der das anbietet, wo man dann eher hinwechselt, sage ich jetzt einfach.
Ist sehr, sehr richtig, ja. Das gefällt mir schön, wie du das, gefällt mir sehr, wie du es gesagt hast. Vielleicht nur ganz kurzes Update. Das haben wir jetzt die letzten Wochen ein bisschen gesehen, dass der Bitcoin, also der Bitcoin-Preis ein bisschen runtergegangen ist. Und wir haben ja jetzt, ich glaube Sonntag war jetzt diesen crazy Push wieder gehabt. Hat natürlich viel wieder damit zu tun, dass der Elon Musk getwittert hat. Das
ja.
Tatsächlich so, dass er kurzfristig den Preis nach wie vor relativ gut bewegen kann, einfach weil er einen enormen Influence auf Social Media hat und hat auch viel Kapital. Und da hat er hat nämlich eine ganz interessante Aussage getroffen. Einerseits hat er widerlegt, dass Tesla Bitcoin verkauft hat. Das stimmt nämlich nicht. Da kommen wir auf den Tweet, sehr schön. Genau. Er hat nämlich gesagt, dass nur mal 10% von den Bitcoin einmal verkauft worden sind, als Liquiditätscheck sozusagen. Und er hat gesagt, was ich wahnsinnig spannend finde, wenn bestätigt worden ist, dass 50% oder mehr ungefähr erneuerbare Energie beim Minen von Bitcoin kommt, plus ein positiver Trend, dann steigt er ein in Bitcoin. Was in der Bitcoin-Community zwar Sachen ein bisschen ausgelöst hat. Die eine Sache, was ausgelöst hat, war, aber dann darfst du den US-Dollar auch nicht verwenden, weil USA ist nur weniger erneuerbar wie Bitcoin an sich, was ganz spannend ist. Und vor allem dann diese Diskussion gegangen, okay, was stützt den US-Dollar? Ja, im Endeffekt ist US-Militär. Wie erneuerbar ist das? Wie energieverschwenderisch ist eigentlich das? Wo man sagt, okay, wenn er so argumentiert, müsste er eigentlich Dollar auch nicht akzeptieren, wo durchaus eigentlich ein legitimer Punkt dahinter steckt, weil der US-Dollar ist definitiv nicht gut für die Umwelt, rein aus einer ökologischen Sicht. Das ist so diese eine Reaktion, die ein bisschen ausgelöst worden ist. Und die zweite Reaktion ist ausgelöst worden, so, das ist eh schon so ungefähr da so. Diese Reaktion so, ja, ey, wir wissen, dass eigentlich zwischen 40% und 70% von den Bitcoin-Minern jetzt schon erneuerbar ist. Also wir haben eigentlich schon ungefähr die Bestätigung. Und Elon Musk will scheinbar nur eine öffentliche Statistik, auch mit diesem Bitcoin-Council, also mit dem Bitcoin-Rat, was er da jetzt mit Michael Saylor und so ein bisschen gemacht hat, als Bestätigung haben. Also meines Erachtens geht es ihm mehr um diesen Marketingwert jetzt mehr. So, das ist, okay, Bitcoin Council, wir können da jetzt was rausschreiben, wir haben ein Dokument und dann passt es für ihn. Und weniger um, okay, ist jetzt 40%, ist jetzt 50%, ist jetzt 60%, weil im Endeffekt der positive Trend stimmt und der Mix von erneuerbarer Energie zu nicht erneuerbarer Energie, dafür kann der Verbraucher nichts, was ein Bitcoin ist. So, dafür kann der Stromhersteller was. Du musst der Stromhersteller daran arbeiten, dass er erneuerbare Energie bringt. Bitcoin verbraucht ja die Energie nur, die stellt sie nicht her. Und damit ist für mich so klar, okay, jeder, der gegen die Energieverschwendung von Bitcoin was sagt, ist eigentlich, sagt er dann, okay, Bitcoin hat keinen Wert. Weil für jeden, der Bitcoin einen Wert hat, dem ist klar, dass das Energie braucht. Und damit, dass die Energie auch nicht verschwendet ist. Weil keiner hinterfragt dann die Netflix-Energie, weil jeder mag Netflix und mag Netflix schauen und sieht den Wert hinter Netflix schauen. Obwohl Netflix, wenn man sich den globalen Ding anschaut, gar nicht so viel weniger wie Bitcoin verbraucht. Und darum geht es für mich eher darum, okay, siehst du den Wert hinter Bitcoin, ja oder nein? Und damit hat sich auch diese Umweltdebatte ein bisschen gelöst.
Aus meiner Sicht da eher die Marketingfrage, wenn man so will, ja. Natürlich hat es damals ja schon die ganzen Kommentare und Diskussionen gegeben, wer überhaupt gesagt hat, okay, Bitcoin wird jetzt nicht mehr akzeptiert, warum hat er das nicht vorher gewusst, ist ja da immer die Aussage gekommen. Aber jetzt ist eben genau das Gegenteil der Fall, dass ich sage, okay, wenn es jetzt um das geht, dann kann es eigentlich nur um den Zettel gehen, dass die, oder um die Statistik halt, ich sage jetzt einfach den Zettel als Bestätigung, weil ich mir eben auch denke, okay, auf die 5% mehr oder weniger soll es jetzt allgemein nicht ankommen, vor allem auch nicht für ihn. Ich glaube, es ist halt einfach wieder, sage ich, Free Publicity, ganz einfach für ihn, weil ich sage, okay, geht wieder was in die Nachrichten, jetzt können wir da wieder, sage ich mal, diskutiert werden drüber, jetzt können wir wieder in die News, Free Marketing, und dann, wenn das sich dann offiziell belegt ist mit die 50% oder mehr, dann haben wir wieder Gratis-Nachrichten, wieder Werbung und ja, dann geht die Geschichte so weiter.
Es ist sehr wahr wahrscheinlich, ja, und für ihn, er ist ja grundsätzlich am Meister von Social Media, Meister von Marketing, er versteht sehr gut, dass er in diesen Nachrichtenzyklen immer drinnen ist und dass Leute immer über ihn sprechen und seine Firmen. Er ist meines Erachtens einer der größten Marketing-Genies, die wir überhaupt haben. Das haben sie früher auch über Steve Jobs mit Apple gesagt. Und meines Erachtens versteht es Elon Musk nur viel besser, vor allem das neue Zeitalter von Internet und Memes und diese ganze Geschichte. Er versteht das einfach ganz gut und weiß, wie er das einsetzen kann. Und auch das mit Dogecoin, das ist kein Zufall, das macht ihm nicht Spaß. Das macht er wahrscheinlich schon Spaß, aber das macht er nicht nur wegen dem Spaß. Er weiß, dass er einfach, wenn er schreibt Doge to the Moon oder irgendein so ein Doge-Meme, wo er so den Dogecoin in der Hand hat oder so, wenn er das twittert, dann geht das runden und alle Zeitungen stürzen sich drauf und die Kritiker werden laut, die was er mögen, werden laut und im Endeffekt redet jeder ja bei ihm. Also das ist ein enormer Marketingwert.
Ja. Auf jeden Fall, ja. Und für, also, ja. Ich wollte eigentlich ein bisschen unterstützen zu den Sagen, wenn du gesagt hast, dass er einfach der Marketing-Genie ist, in dem Sinne, weil man sieht keine Werbungen von Elon Musk oder keine Werbungen von Tesla, aber ich kenne kaum oder Unternehmen, über die so viel geredet, gesprochen, berichtet wird, wie Tesla und das über Jahre hinweg, beziehungsweise Elon Musk. Und das eben nur durch, sage ich mal, 5 Wörter tippen in Twitter, ist schon wieder ein paar Tage gratis Aufmerksamkeit. Und natürlich genau diese Waage, sage ich mal, von Genie und Kontroversität, dass, wie du sagst, einerseits Doge-Memes oder dann geht's wieder ganz andere Richtungen. Genau das, dass er immer irgendwas findet, immer irgendwie jonglieren kann, um eben wieder in die Medien zu sein und das mit relativ geringem Aufwand und natürlich so gut wie gar keine Kosten eigentlich.
Ja, das ist sehr wahr. Ich habe da was ganz Cooles. Das zeigt immer, wie groß der Marketingwert von Tesla eigentlich ist und wie stark die sind. Ohne irgendwelche bezahlte Werbung, ohne irgendwas gezahlt zu haben oder irgendwie Euros reinzustecken, die haben einen YouTube-Kanal mit fast 2 Millionen Abonnenten und sie haben vor kurzem dieses Delivery-Event vom Model S Plate gehabt. 2,5 Millionen Aufrufe über ein neues Auto, das nicht announced worden ist, weil das Announcement-Ding war woanders, das nur geliefert worden ist an die ersten 25 Kunden und dann nur mehr herzagt worden ist, ein paar mehr Details. Also das war kein neues Produkt, was irgendwie announced worden ist. Es war einfach nur, okay, wir geben es heute den ersten Kunden und damit, das war es auch wieder. Es war eine halbe Stunde Event. ist natürlich über die UI gegangen, es ist über das Steering Wheel gegangen, er hat dort am Anfang diese Beschleunigung herzagt und so. Aber im Endeffekt, das haben wir vorher schon alles relativ gewusst, es war jetzt nicht was super Neues dabei und das spricht halt auch wieder für diesen enormen Marketingwert, für den enormen Marketingwert für Tesla, den sie einfach durch Elon Musk auch haben. Was hältst du eigentlich von dem neuen Plate?
Extrem spannend. Mehr kann ich dazu eigentlich fast nicht sagen. Deine Meinung?
Das schnellste Produktionsauto, das gemacht, was jemals produziert worden ist. Also mit schnellstes meine ich Beschleunigung, weil ich glaube, Top-Geschwindigkeit gibt es bessere. Aber von 0 auf 100 in unter 2 Sekunden, es ist crazy. Auch die Viertelmeile haben es irgendwie in 9 Sekunden oder so geschaffen. Das war ein Weltrekord, glaube ich, wieder. Rein bei der von der Performance ist das arg. Und Elon Musk hat auch was Cooles wegen der Umwelt gesagt, weil natürlich immer wieder aufkommt, ja, er kümmert sich so um die Umwelt, aber warum brauchst du dann so schnelle Autos? Muss ja keiner nur auf 100 in 2 Sekunden sein. Und er hat das tatsächlich beim Delivery-Event angesprochen und er hat gesagt, damit wir auf erneuerbare Energien umsteigen können, damit wir auf Elektroautos umsteigen, müssen diese Dinger cool sein und die Leute müssen es wollen. Die sollen nicht gezwungen sein, das zu fahren, die müssen intrinsisch das wollen. Und genau das hat Tesla geschafft. Wenn du da 10 Jahre zurückschaust, wenn du 10 Jahre zurückschaust, denkst du so, Elektroautos, ja, das ist sehr uncool, das ist, Und heutzutage, wenn man sagt, okay, man fährt Tesla, denkst du so, er fährt Tesla. Und, bei einem Renault Zoe denkst du das nicht.
Ja, und man sieht es gleich ganz stark, vor allem an der jüngeren Generation. Also ich weiß von, sag ich mal, jetzt nicht ja, so 13, 14, 15-Jährige, ja, dass oft, wenn halt, oder wenn einmal die Frage gestellt wird, was für ein Auto möchtest du fahren oder was war dein Lieblingsauto, dann heißt es nicht nur noch Ferrari, Porsche oder so, sondern dann heißt es schon öfters auch mal Tesla. Und ich glaube, das beweist das auch relativ gut. Und was ich auch jedem, der was jetzt zuschaut, empfehlen kann, wenn ihr es nicht gemacht habt, lest die Autobiografie über den Elon Musk, ich glaube, Ashley Lee oder irgendwie so, irgendwer hat die geschrieben. Also ist extrem spannend, da geht es halt um die ganze Geschichte von Elon, von Südafrika bis Tesla, SpaceX, all die verschiedenen Stationen. Und es gibt auch auf Amazon. Ja, genau.
Ashley Waynes.
Ashley Waynes, genau. Ja. Also das zahlt sich auf jeden Fall auszulesen. Aber wenn man vielleicht nicht der größte Elon Musk-Fan ist, kann man einiges daraus lernen.
Kann man wirklich viel lernen. Selbst wenn man ganz intrinsisch ihn hasst, würde es trotzdem lesen, weil man für sein eigenes Leben so viel Mehrwert rausbringt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin ein großer Fan von ihm, von dem, was er macht. Auch ein großer Tesla-Aktionär, darum ja, logischerweise auch in gewisser Weise ein Fan. Aber es ist ein wirklich großartiges Buch. Und ein kleiner Geheimtipp, es gibt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber auf YouTube gibt es das auch. Also man kann das irgendwie eingeben, Elon Musk Buch von Ashley Waynes auf YouTube und dann kannst du das Hörbuch gratis, ohne dass du irgendwelche Kosten hast, einfach anhören. Auf YouTube ist grundsätzlich ein cooler Tipp, wenn man Bücher lesen möchte, vorher mal auf YouTube schauen, vielleicht gibt es das Hörbuch, ist tatsächlich oft der Fall. Manche gibt es sogar auf Spotify und so, da muss man nichts ausgeben dafür, kann man sich passiv beim, keine Ahnung, Auto fahren, putzen, kochen, was auch immer.
Abwarten. Wie ein Podcast.
Wie am Podcast und ich finde das so genial, dass man da so nebenbei so Wissen aufsaugen will. Eins habe ich komplett vergessen in meiner Vorbereitung, die Bitcoin-Konferenz war. Hast du es mitgekriegt?
Ja, also mein Highlight von der Bitcoin-Konferenz war der eine Typ, der was mit dem Anzug aufgesprungen ist und dann ist Doge im Poker gehabt hat. Na, Spaß.
Ja, es war crazy.
What a joke.
Ja, ja. Aber es war ein lustiger Event, der es in die Nachrichten auf jeden Fall geschafft hat. Ja, auf der Bitcoin-Konferenz ist ja das mit El Salvador auch announced worden. Das war ja auch direkt dort mit dem Jack Mallers und mit dem Naib Bukele. Keine Ahnung, ob man den so ausspricht. Ich mache das einfach mal so. Ich bin nach wie vor nicht durch. Also ich wollte mir das Ganze
hast
anschauen.
Hast du nicht alles durch, oder?
Ich habe nur nach wie vor nicht alles durch. Ich bin mit dem zweiten Tag in der Mitte. Also mir fallen nur so 3-4 Stunden herum. Ich habe dieses Doge-Meme noch nicht in live gesehen, ich habe es nur einen Ausschnitt gesehen. Und ich habe auch das Announcement von El Salvador noch nicht gesehen, also es kommen noch viel spannende Sachen auf mich zu.
Was war das Spannendste, was du bis jetzt mitnehmen können hast, von die 1,5 Tage, was du jetzt gesehen hast?
Also das Crazieste, was für mich hängen bleibt, ist, wie viel Unterstützung und wie stark die Unterstützung schon ist. Wenn du da anschaust, ein Ticker, die hat mir angeschaut, weil ich tatsächlich kurz überlegt habe, ob ich das machen soll und kurzfristig nach Miami schaue. ich habe es nicht gemacht, weil Flugticket plus das Ticket mir zu teuer war. das günstigste Ticket, und vielleicht gibt es günstigere, aber das günstigste, was ich für diese Konferenz gefunden habe, war 500 Euro. Das ist eigentlich schon ein ziemlich heftiger Preis für so ein Ticket, und das war der günstigste Preis. Und da muss man denken, es waren irgendwie so 12.000, 13.000 Leute dort. Diese Größe ist für mich der Wahnsinn. Es ist, ich denke ja immer nur in diesen Aktienkopf. Denkt einmal, Unternehmen, was einmal im Jahr eine Konferenz hat, nur über dieses Unternehmen zu reden, und du zahlst 500 Euro Eintrittspreis, um dir Sachen über das Unternehmen anzuhören, was du sowieso im Internet auch anhören könntest, nur um dabei zu sein live. Und dann kommen nur 13.000 Menschen dorthin von der ganzen Welt, und die besetzen diese Stadt. Das ist so, wie wenn irgendwie die WM irgendwie nach Österreich kommen wird. Die sind nach Miami gefahren, in Miami war alles mit Bitcoin voll gepflastert, weil 13.000 Menschen auf einmal neu in Miami. Da waren wahrscheinlich nicht einmal die Hälfte aus Miami, da sind wahrscheinlich viel aus Rest Amerika und Rest der Welt hergekommen. Und das ist schon sehr crazy, muss ich sagen. Also dieser Community-Aspekt ist einfach enorm und macht Bitcoin einfach zu so einem sicheren und dezentralen Investment. Das ist unterschätzt man, wenn man nur Nachrichten liest und sich die Communities nicht anschaut und sich anschaut, wer dahinter steht. Auch, dass zum Beispiel Senatoren und Kongressleute drauf waren auf diese Konferenz, oder Floyd Mayweather war drauf, oder das Indianapolis 500 Team hat sich so vorgestellt. Die haben ja sogar mal das Indianapolis 500 Rennen geführt, aber haben halt nicht gewonnen im Endeffekt. Und so viel großartige Sachen, was ich da gehört habe. Aber das größte Takeaway ist, glaube ich, tatsächlich dieses, der Community-Aspekt ist einfach riesig. Mhm.
Ja, war sicher mal ein epischer Ausflug. Also, wird sich auszahlen.
Auf jeden Fall. Also, ich weiß nicht, ob das jedes Jahr ist. Ich glaube, dass es nicht ganz jedes Jahr ist. Aber ich bin auf jeden Fall beim nächsten Mal dabei. Ich muss da dazu kommen mal.
Aber nur, wenn du die Tickets dann schon in Bitcoin kaufen kannst, nicht mit Euro.
Ja, du hast eh nur mit Bitcoin, glaube ich, zahlen können. Also ich glaube, okay. So, Checkout mit Bitcoin, aber der Preis haben es tatsächlich nur in Euro hingeschrieben.
Ja, weil es halt einfacher zum Rechnen ist für die meisten.
Ja, genau. Also es ist halt noch nicht, Bitcoin ist noch nicht der Unit auf dem Kampf.
Nur dabei nicht, dass du ins Geschäft gehst, 5 Satoshis.
Weil das wäre großartig. Ich fand das wirklich schön, also mit Satoshis zu zahlen. Einfach aus dem mit der Handy-App, hältst das Handy hin, papp, die Satoshis gehen um mich, ich habe nur mehr Bitcoin. Das wäre, ich war zufrieden damit. Dann, also neben Bitcoin nur ein paar Einzelinvestments mit Tesla oder Facebook oder was man halt noch investieren will. Und dann ist mein. Wär so mein Traum. Ich meine, jetzt habe ich es auch. aber nebenbei muss ich immer wieder Euro und Bitcoin umtauschen. Und mit Steuern und sonstigen Sachen. Noch, ja. In Österreich Legal Tender Bitcoin machen. Wäre schon gut. Du, Steff, gibt es noch irgendwas, über was du reden möchtest? Weil wir sind jetzt ungefähr bei der halben Stunde. Ich glaube, das ist eine gute Länge für die erste Episode. Sind die schon?
Ja, auf jeden Fall. Das Einzige, was ich nicht fragen wollte, weil wir sind ja beide Gary Vee-Experten, könnte man schon fast sagen. Hast du in WeFriends Lounge mitverfolgt?
WeFriends
Lounge? Also den WeFriends, das sind seine NFTs. Also die laufen unter dem Namen WeFriends. Ja. Diese ganzen Tiere, wie. Hast du das mitverfolgt, oder?
Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, finde ich richtig cool. Auch diese er macht sie immer so, dass er Tier nimmt und davor so ein Adjektiv dadurch hat. Also geduldig.
Positives Adjektiv, wenn man so will. Ja, geduldig oder freundlich. Passionate, alles Mögliche, ja. Und es derzeit gibt es.
Wirklich spannend,
Also derzeit gibt es ja nur die NFTs, aber man sieht ja auf seinen Insta-Seiten und so, wie aus gewisse Charaktere schon so Comic-Ausschnitte entstehen. Und ja, es schaut extrem spannend aus, also Richtung Disney könnte man schon fast sagen. Und ich finde es nur deswegen extrem spannend, weil der Launch war ja für den 5.5., glaube ich, nein, oder 5., ja, 5.5. war der Launch geplant. Und dann ist es eine Woche später geworden, wegen Verzögerungen. Und da, also es gibt da auch verschiedene Reframes. Es gibt so wie bei Pokémon, also so Rares gibt's und eben Commons und so weiter. Und die Commons sind halt einfach mit weißem Hintergrund und halt so eine ganz normale Skizze drauf. Und der Floor, also die niedrigsten Preise beim Launch, waren dann 0,5 Ether. Also ja, und jetzt ist der Floor, glaube ich, bei den Commons. Wohl gesagt, also wäre es dann schon um einiges teurer gegangen. Bei den Common ist der Floor jetzt, glaube ich, gerade bei 4,5 oder 4 innerhalb von nicht einmal einem Monat. Crazy.
Heftig, ja. Ja, das ist ein Aspekt von dem Investment, von der Investmentschiene, was ich absolut nicht angepackt habe. Dieses Sammlerstücke, was im Endeffekt der NFT ist, für mich so zumindest, das ist so sowas, was ich bis jetzt noch gar nicht angefasst habe, aber auf jeden Fall wichtig ist und was man auf jeden Fall auch in irgendeiner Art und Weise in ein Portfolio einpflanzen sollte, finde ich richtig, richtig cool. Auch diese WeFriends-Geschichte, das ist so genial, wie er das aufgezogen hat mit der Webseite, mit dem Ankündigen, mit Marketing. Er versteht das sehr, sehr gut und hat das richtig, richtig cool gemacht. Auch diese Bilder, weil halt auch bei ihm die Bedeutung dahinter steht. Weil man weiß, was er mit und so weiter meint und was er immer predigt und was für was das ganze Ding steht. Weil irgendeiner, wenn er das gezeichnet hätte,
hätte ja, es keinen Wert. Bitte. Weil halt vielleicht um 5 Euro verkauft, umgerechnet oder so.
Ja, voll. Aber es, weil halt er ist von ihm kommt, er der Künstler sozusagen ist und dann der Wert hinter seine Reden und so auch als Andenken, als Sammlerstück ein bisschen dahinter steckt, was ich richtig cool finde.
Und ich denke mal, weil die Leute sicher verstehen werden, also jeder, der was eben regelmäßig verfolgt oder zumindest ein bisschen verfolgt hat, der weiß, dass der Mensch einfach brutal ist, also so viel Arbeit und unternehmerisch so schlau ist, dass er sicher nicht nur irgendwelche Strichmann, sag ich mal, auf einen Zettel zeichnet, um die um 4.000 Euro umgerechnet verkauft zum Teil, nur damit seine Community dann irgendwann nichts davon hat, also... Wenn man, also ich sehe das halt extrem stark Richtung Disney und so mit die ganzen Charaktere oder vielleicht Marvel, wenn man es so vergleichen will. Nur halt, dass man dann später mal sagen kann, okay, der NFT, den ich da jetzt besitze, das ist mehr oder weniger wie die Mickey Mouse, das ist original, die war vor dem Comic da, vor der Serie da. Und aus dem Aspekt glaube ich, dass dann ja, ganz andere Summen da im Spiel sein werden, irgendwann einmal. Ich finde es nur extrem spannend, weil eben ich habe vorher das Wort NFT nie noch mal gehört gehabt, geschweige denn, dass ich gewusst habe, was das ist, aber genau durch solche Projekte kann man sich eben damit beschäftigen und das ist irgendwie, ja, wie du sagst bei Tesla, es muss cool sein, es muss einen Spaß machen, muss irgendeine Connection fühlen, weil sonst möchte man es gar nicht haben oder möchte man gar nicht in die Richtung gehen.
Das ist arg, ja. Und denkst du auch, dass dieses WeFriends tatsächlich eine Chance hat, irgendwie so eine Filmreihe, eine Comicreihe und so weiter, was tatsächlich den ganz großen Namen wie zum Beispiel Disney, Marvel und so weiter Konkurrenz macht, wo du denkst, okay, das könnte mir tatsächlich was werden, auch mit, vielleicht mit Videospielen und so?
Könnte ich mir ganz ehrlich mal vorstellen. Also jetzt schaut das alles noch ein bisschen raw aus und ja, aber wenn man jetzt, wie gesagt, einfach, weil ich in Gary seine Videos und Podcasts und sein Work Ethic einfach verfolgt habe, kann ich mir extrem gut vorstellen, dass das irgendwann in diese Größenordnung kommen kann.
Ja, spannend. Ja, finde ich richtig cool und das ist ein Space, den wir nur stark beleuchten auch müssen in unserer Podcast-Reihe, NFTs, andere
Kryptos. Aber da gibt es halt selber sicher auch noch genug zum Lernen von uns zwar. Also ich habe auch nur dieses Projekt bisher wirklich verfolgt. Und ja, ansonsten, also von Experte weit weg, vielleicht im besten Fall Amateur in dem Bereich, ja.
Absolut, ich kenne mich bei NFTs, kenne mich grundlegend aus, was das überhaupt ist und warum es einen Wert hat. Aber was dann das Einzelne ist und was dafür verschiedene Sachen gibt, keinen Plan. Das ist so ein leeres Sheet noch. Auch bei Krypto-Applikationen muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt ja bei Kryptowährungen, wenn man es so nennen will, den Überbegriff Krypto-Assets, und das ist meines Erachtens nur Bitcoin, ist meines Erachtens wird es nie ein anderes starkes Krypto-Asset geben, und es gibt Krypto-Applikationen wie Ethereum, Cardano und so weiter, und Ethereum hat halt auch genau diesen Aspekt von, okay, da kommen halt dann NFTs drauf und ist sozusagen das programmierbare Geld, und ich kenne mich bei Krypto-Applikationen schon aus, aber ich weiß noch nicht, wer kann sie da durchsetzen. Also ich kenne mich noch nicht so stark aus, dass ich weiß, okay, da ist Ethereum klar der Gewinner gegenüber Cardano oder so, oder da kommt VeChain niemals hin oder das und das passiert. Also da muss ich zum Beispiel auch noch wahnsinnig viel Arbeit reinstecken in diese zweite Spalte von Kryptowährungen, diese Krypto-Applikationen sozusagen.
Ja, bei mir dann, dass da... Kannst mir irgendwas fragen und ich werde 90% falsch haben, mindestens. Aber genau das macht es so spannend.
Absolut, ja. Es war eine richtig coole erste Folge, finde ich. Wir haben da.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, wir werden da jetzt einfach mehr mal so über Nachrichten plaudern und alles Mögliche, was uns gerade so einfällt. Wenn es geht, einmal die Woche auf zwei Kanälen, einmal auf meinen, einmal auf deinen, Steff. Und logischerweise werden wir unten immer alles so verlinken, dass man auch gut hinfindet. Und genau, wünsche euch nur einen schönen Tag. Möchtest du noch irgendwas sagen, Steff?
Von mir aus genau das Gleiche. Also danke fürs Zuschauen. Falls wer bis jetzt dran geblieben ist, auch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann bald wieder, hoffentlich. Ciao, Robin.
Habe die Ehre.